Der Ukraine-Krieg, Zeitenwende, auch für die östlich geprägten Gemeinschaften in Deutschland. Viel hat der russische Überfall auf die Ukraine auch hier in Deutschland aufgerüttelt, durcheinandergebracht, neu zusammengesetzt, in den Fokus gerückt. Eine gesellschaftliche Gruppe allerdings bleibt in einem merkwürdigen Wahrnehmungsschatten. Menschen, die aus der Sowjetunion oder aus deren Nachfolge und ehemaligen Satellitenstaaten in die Bundesrepublik Deutschland gekommen sind. Das ist umso kurioser, als Russlanddeutsche und andere postsowjetische Migranten die wohl größte Gruppe mit Migrationshintergrund hierzulande darstellen. Wie sehen diese Menschen den Ukraine-Krieg? Wie stehen sie überhaupt zueinander? Damit hat sich gerade die Autorin Sabrina Janisch befasst in einem Essay für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Guten Tag, Frau Janisch.
Guten Tag, Frau Mattei. Hallo.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Ihre Mutter ist Polin, ihr Vater Deutscher aus dem Warteland, der als Kind nach Zentralasien verschleppt wurde und die Sowjetunion erst 1955 verlassen durfte. Sie selbst sind Mitte der 1980er hier in Deutschland, in Niedersachsen, geboren. Wie definieren Sie Ihre eigene Identität?
Oh, gleich eine schwierige Frage zu Anfang. Ja, wenn man da Zeit hätte, drüber nachzudenken, wie identifiziere ich mich? Wenn Sie mich als Schriftstellerin fragen, als die ich natürlich heute hier sitze und mich auch maßgeblich begreife, würde ich sagen, über die Sprache. Denn das ist etwas, was mir mein Vater, als er berichtete von dieser Zeit der Verbannung und der Anwesenheit in Zentralasien, in der Sowjetunion, vermittelt hat. Nämlich, dass die Sprache, wenn auch nur heimlich und unter größter Gefahr gepflegt, immer ein Halt bedeutete.
Also die deutsche Sprache in diesem Fall.
Die deutsche Sprache, die ein ganz wichtiges Medium war, sich der eigenen Identität zu versichern, ein Medium, sich zu erinnern. Und diese Erinnerung, diese Geschichten, die mithilfe der deutschen Sprache heimlich im Familienrahmen, im Familienraum weitergegeben wurden, das sind alles Dinge gewesen, anhand derer man sich festhalten konnte, aber auch die eigene Identität immer wieder neu versichern.
Hat das Russische seitens des Vaters und das Polnische seitens ihrer Mutter denn gar keine Rolle gespielt?
Doch, absolut. Und zwar in meiner Prägung durch eben jene Geschichten, die dann mal auf Polnisch von meiner Mutter vorgetragen wurden, von meinem Großvater und von meinem Vater aus Zentralasien. Also das sind Erfahrungswerte, die ich einmal selbst gesammelt habe in Polen und auch während meiner Reisen durch Russland und Kasachstan. Das sind Dinge, die mich sehr geprägt haben und die mich, glaube ich, sehr sensibel gemacht haben, was die Schicksale und teilweise sehr eigenartig verwandt scheinenden Schicksale östlich geprägter Menschen angeht. Also das sind so Dinge, die mich, glaube ich, schon recht früh auf eine gewisse Schiene gesetzt haben, dass ich etwa schon zur Schulzeit gewisse Ähnlichkeiten und Verbindungslinien bemerkt habe zwischen mir und den Kindern der Spätaussiedler vor Ort. Und da habe ich gedacht, wie kann das eigentlich sein, wo ich doch hauptsächlich mit Niederschlesien, mit Polen vertraut bin, mit diesem östlichen Bereich und die kamen aus Kasachstan, aus der Sowjetunion. Wieso kann ich mich so gut in die hineinversetzen? Wieso ähneln deren Geschichten derer meiner Mutter und, wenn man so möchte, auch meiner selbst?
Und doch sind das ja doch sehr unterschiedlich geprägte Gemeinschaften. Sie haben Ihren Essay in der FAZ aber nun mit einem einzigen Wort betitelt, nämlich wir. Und Sie meinen damit eben diese östlich geprägten Gemeinschaften als Gruppe, als Gemeinschaft der Gemeinschaften sozusagen. Existiert dieses Empfinden oder wünschen Sie es sich?
Ja, das ist auf der einen Seite, glaube ich, hauptsächlich eine These, die sich aufstellen ließe. Und das ist für mich aus einer Wahrnehmung entsprungen, die ich persönlich ganz konkret gemacht habe nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, die sich insofern auf eine Art anekdotische Evidenz stützt, auf meine Beobachtung, auf meine Erfahrung vor Ort. Wo ich wohne, gibt es in Münster, gibt es wirklich die buntesten und verschiedensten östlich geprägten Communities, mit denen ich in Kontakt stehe. Und da die Erfahrung gemacht zu haben, dass man da plötzlich so eine Art Schulterschluss erlebt, das war für mich so eindrücklich, dass ich den Verdacht hatte, auch gespeist durch meine Erfahrung bis hierhin, Erfahrung in der Kindheit, Erfahrung in Polen, in Russland, wenn ich auf Recherchereise war. Also das kulminierte alles in dieser These, dass wir doch mehr miteinander zu tun haben, das uns mehr verbindet, als wir bisher jemals formuliert hatten. Und insofern ist das eine These, die ich versucht habe zu formulieren und auf die hin ich wahnsinnig gerne mehr hören würde. Ich würde es wahnsinnig begrüßen, gäbe es einen Diskurs, würde es zu einem Diskurs kommen mit Stimmen aus jenen Milieus, die für sich artikulieren und formulieren, was das sein könnte, wir.
Warum steht dieser Diskurs noch aus? Es ist ja insgesamt so, ich habe das am Anfang schon gesagt, dieser Wahrnehmungsschatten der östlich geprägten Gemeinschaften in Deutschland. Es ist ja insgesamt so, dass die sich, trotzdem sie die wohl größte oder eine der größten migrantisch geprägten Gruppen hier sind, merkwürdig zurückhalten.
Ja, das ist eine merkwürdige Zurückhaltung tatsächlich. Und gleichzeitig habe ich den Verdacht, dass es sich aus mindestens zwei Quellen speist. Diese Stille und diese Zurückhaltung, vielleicht auch diese teilweise Missachtung. Also auf der einen Seite denke ich, diese östlichen Verbindungslinien, ein östliches Erbe, wird bei Zeiten in Deutschland im Westen immer noch als Makel wahrgenommen. Ja, als etwas, das vielleicht ein bisschen minderwertig ist. Irgendwie ärmlich, suspekt. Das ist auf der einen Seite vielleicht dieses durchaus stereotype Moment, dass man von der Arroganz und der Ignoranz des Westens spricht. Auf der einen Seite, das greift zu kurz für mich insgesamt. Denn mein Gedankengang würde eher darauf zielen, dass wir, die wir vom Osten geprägt sind, wie Sie ganz richtig gesagt haben, aus den Satellitenstaaten der ehemaligen Sowjetunion oder aus den Staaten, die aus ihr hervorgegangen sind, uns alle verbindet eine Art sowjetisch geprägtes Erbe. Dieses Erbe ist etwas, was wir bislang sehr wenig angefasst und betrachtet haben in Bezug darauf, was uns verbinden könnte. Denn das, was uns da verbindet in diesem Erbe, das sind durchaus toxische Momente. Das ist etwas, das zum Beispiel in der ehemaligen Sowjetunion oder in den Satellitenstaaten besagt hat, wenn ihr zu irgendeiner Splittergruppe gehört, ethnisch etwa, dann haltet ihr besser den Mund, wenn ihr überleben wollt. Und das ist etwas, was sich, glaube ich, sogar zwischen den Generationen und über die Generationen hinweg so eingebrannt hat, dass man, wenn man irgendwo zu einer Splittergruppe, zu einer Gruppe mit Migrationshintergrund, wie auch immer gehört, dass man darüber schweigt, denn alles andere, was daraus folgt, könnte unerfreulich oder sogar gefährlich werden.
Ja, es ist also nicht nur diese Spiegelung von Misstrauen durch die Mehrheitsgesellschaft, sondern es ist auch sowas, ja, die Herkunft aus dem Osten, ein Grund zur Scham.
Ein Grund zu Scham und eben so etwas latent Dysfunktionales, dass man einige Attribute oder Maxime des Täters, ja, dieser Sowjetismen, so verinnerlicht hat, dass man wirklich denkt, es wäre eine Auszeichnung, über familiäre Traumata, familiäre Verwundungen zu schweigen, das ganz hart und resilient runterzuschlucken. Und das halte ich für den absoluten Holzweg, der bis jetzt verhindert hat, dass man sich ausgetauscht hat darüber, wie die Familienbiografien grenzübergreifend im Osten aussahen, was uns so nah und ähnlich erscheinen könnte, wenn man drüber tatsächlich sprechen würde. Und ich denke, wir befinden uns gerade mit dem Ukraine-Krieg an so einer Schwellensituation. Wenn man es nutzt als Umbruchssituation, wo man das nutzen kann und überlegen, Moment, wir identifizieren uns nicht mehr mit diesen sowjetischen Werten. Wir wollen nicht mehr hart sein, wir wollen nicht mehr die Klappe halten, wir wollen nicht mehr alles nur runterschlucken, weil wir die harten Menschen aus dem Osten sind, sondern im Gegenteil, wir machen uns jetzt weich, wir solidarisieren uns. Und in diesen Prozessen, wo man anfängt, miteinander zu sprechen, liegt eine ganz, ganz große Kraft, weil man da eine neue Grundlage schaffen kann in Bezug auf sich selber und vielleicht auch auf den Blick auf den Osten.
Das ist ja ein Kodex, den Sie da beschreiben, ein stillschweigender Kodex, der umgeschrieben werden muss. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann hat Wladimir Putin dieses Wir, dieses neue Wir mit seinem Krieg begründet.
Ja, tatsächlich. Also das ist etwas, was von ihm selbstverständlich in dem Moment ausging.
In Opposition zu ihm.
In Opposition zu ihm, aber gleichzeitig hat er sich dieses russisch, maßgeblich sowjetisch geprägte, was aber vielleicht sogar noch älter ist als der Sowjetismus, dieses russische Denken nicht ausgedacht, dieser Lust an der Großmacht, an der Herrschaft, die am besten den halben Globus überspannen sollte. Das ist etwas, was schon ganz, ganz alt ist und was in ihm wieder aufflackert und als Flamme zündelt bis jetzt, bis heute.
Zu Kriegsbeginn im letzten Jahr, da machten in Deutschland Bilder von östlich geprägten Männern mit Putins Konterfei auf dem T-Shirt die Runde. Auch Berichte von völlig zerstrittenen Familien, wo die einen in Treue fest den Angriff auf die Ukraine weiterhin verteidigten. Das sind also nur Klischees?
Ach, ich weiß nicht, ob es nur ein Klischee ist. Ich denke, diese Momente des Umbruchs und diese liminalen Prozesse des Wandels, die führen zu solchen Disputen und Zerwürfnissen, ganz sicher. Aber gleichzeitig gibt es eben eine große Anzahl Leute innerhalb dieser Familien, dieser Communities, dieser Milieus, die nicht automatisch Ja und Amen sagen zu dem, was aus Russland kommt, was von Putin kommt, sondern sich da sehr selbstbewusst und voller Mitgefühl ganz unabhängig positionieren. Und das, denke ich, ist die Chance, die wir im Moment haben, dass man überlegt, was eigentlich wollen wir von unserem östlichen Erbe haben? Was verbindet uns? Worin liegt eigentlich die Chance?
Und dennoch, es sind ja doch bei allen Ähnlichkeiten auch unterschiedliche Prägungen, auch historische. Ihre Mutter zum Beispiel ist Polin, ihr Vater wurde in Kasachstan groß. Nun haben Polen doch vermutlich eine ganz andere Einstellung zu Putin, zum Ukraine-Krieg als Russen.
Ja, absolut. Und selbstverständlich sind dann andere slawische Völker, Kroaten, Bulgaren, wie auch immer, sind dann nochmal anders historisch aufgestellt. Und dennoch, das ist etwas, was wirklich verwundert, wenn man mit all diesen Milieus und all diesen Gruppen jemals Kontakt hatte. Dennoch gibt es so eine gemeinsame Grundlage, die manchmal wirklich fast spukhaft ist. Und da muss man vielleicht sehr, sehr genau ranzoomen und auch emotional nachfühlen, was da eigentlich diese Grundlagen sind. Und wenn ich das für mich betrachte, sind es ganz ähnliche Erfahrungswerte, die, glaube ich, maßgeblich mit diesen Familiengeschichten zu tun hat, nämlich mit einem durchaus ländlichen Erbe, mit einem bäuerlich geprägten Erbe. Es gibt urbane Oberschichten in diesen Ländern, keine Frage. Damit möchte ich auch nicht sagen, dass grundsätzlich alle aus dem Osten, aus einem ländlichen Milieu entspringen. Aber doch, es besteht eine große Vertrautheit mit diesem ländlichen Milieu, mit einfachen Verhältnissen. Und das ist etwas, was unmittelbar verstanden wird am Gegenüber, womit man sich sehr gut identifizieren kann. Egal, ob es jemand aus Bulgarien ist, aus Polen, aus Russland. Das sind Dinge, denen man sich sehr verbunden fühlt. Man scheint fast automatisch zu wissen, wie es bei der Großmutter des Gegenübers aussieht, wie man die Sommer verbringt, wie die Cousins heißen und womit sie ihr Geld verdienen. Also es gibt wirklich große, ganz persönliche und emotionale Verbindungslinien.
Sie haben eingangs gesagt, es sei zwar nur anekdotisch, aber dennoch würden Sie eine große Solidarität von osteuropäisch geprägten, östlich geprägten Menschen jetzt mit Ukrainern wahrnehmen. Kurioserweise spielt dabei aber doch sicher auch das Russische eine große Rolle, so als Lingua Franca, oder?
Ja, das gehört tatsächlich zu diesem Päckchen, diesem östlich geprägten Erbe, das wir mit uns herumschleppen. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Und innerhalb dieses Erbes, ja, innerhalb dieses Päckchens, gibt es ganz sicher bessere Elemente und schlechtere Elemente. Und das ist fast schwierig irgendwie auszusprechen und zu formulieren, ja, dass es etwas geben könnte, was nicht genuin schlecht ist am sowjetischen Erbe. Aber eine Sache, die zum Beispiel dazu dienen könnte, uns zu verbinden, ist einmal die Lingua Franca. Selbstverständlich gehören viele der Staaten im Osten der slawischen Sprachfamilie an, aber gleichzeitig gibt es eben diese Affinität und diese historische Verbundenheit mit der russischen Sprache, sodass wir uns verständigen können, und zwar egal, ob wir aus Warschau kommen, aus Kiew tatsächlich oder aus Kasachstan. Das ist ein Aspekt. Und ein anderer ist diese Durchmischung der Völker und der Ethnien durch die Sowjetunion. Da wurde ja kreuz und quer alles kurz und klein deportiert. Ja, es kam zu so einer Vermischung der Bevölkerungsgruppen und Bevölkerungsschichten. Und das war ein grauenvolles Unrecht, was da begangen wurde. Es wurde alles nach Zentralasien deportiert, was auch nur irgendwie suspekt aussah. Oder teilweise gar nicht suspekt aussah, sondern einfach unliebsam war. Da kam es zu einer Durchmischung, die furchtbar war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite führte sie aber auch und führt bis heute, das ist mein Eindruck, zu einer ganz großen Vertrautheit und zu einer Art Familiarität. Denn es gibt da, wenn man das einmal betrachtet, wie Polen, Ukrainer, Russen auf Menschen aus Zentralasien reagieren, da gibt es nicht diese Berührungsängste, es gibt da nicht diesen Moment der Fremdheit, sondern das sind Menschen, wie man sie seit jeher kennt, sie seit jeher wahrgenommen hat. Und das ist etwas Diverses und etwas Heterogenes, was man, glaube ich, vom Westen herkommend den östlichen Staaten gerne abspricht. Das sind vielleicht auch Eindrücke aus der Politik, ja, dass wir da sehr homogene Staaten haben, die xenophob sind und so weiter. Ich glaube, ganz konkret geschichtlich ist das kaum zu halten, denn Ich denke, diese östlichen Staaten und Gesellschaften sind deutlich diverser, als man wahrnimmt.
Und trotzdem beschwören Sie ein Wir und schreiben in Ihrem Essay in der Frankfurter Allgemeinen, wer Wir sagt, ist nicht allein und hat vor allem eines, eine gemeinsame Stimme. Was soll diese gemeinsame Stimme formulieren? An wen soll sie sich überhaupt richten?
Ja, an wen soll sie sich richten? Ich denke tatsächlich, die Chance besteht, dass wir hier alle miteinander in Deutschland leben. Und dass es im Moment einfach so viele Fragen gibt, was Russland anbelangt, was den Osten anbelangt, was das überhaupt sei, der Osten, ob es ihn gibt, wo er liegt. Und dass wir das alles aus der deutschen Mitte heraus vielleicht nicht beantworten können, aber darüber nachdenken, auf Deutsch, die wir selber hier natürlich längst in Deutschland mehr oder weniger angekommen sind, das ist eine große Chance, dass wir das für ein deutsches Publikum tun. Und ich denke nicht, dass man dafür eigene Medien, eigene Magazine aus dem Boden stampfen muss. Ja, es gibt die es durchaus gibt. Und es gibt all diese Plattform. Was wir brauchen, ist, denke ich, einfach der Diskurs. Es gibt einzelne Vertreter der verschiedenen östlich geprägten Milieus, die durchaus ihren Hintergrund und ihre eigene Familiengeschichte immer wieder thematisiert haben. Mich interessiert jetzt vor allem, ob es dazu kommen wird, dass man überlegt, ob das irgendetwas Milieuübergreifendes sein könnte. Und wenn es das nicht ist, dann doch vielleicht wenigstens eine Auseinandersetzung damit, wie man einem deutschen Publikum den Osten näher bringen könnte.
Östlichkeit auch als Geisteshaltung?
Ja, im Idealfall ist das tatsächlich die Utopie, die daraus erfolgen könnte, dass man eine Art State of Mind, einen östlichen State of Mind aus der Traufe hebt, der vielleicht sogar nicht einmal den Osten braucht, um sich zu konstituieren.
Sie sind nun Tochter eines Deutschen, der 1955 aus der Sowjetunion zurückkehren konnte. Der Geschichte dieser Rückkehrer und ihrer Nachkommen haben Sie Ihren neuen Roman Sibir gewidmet. Warum dieser Stoff gerade jetzt? Ist das eine Folge des Krieges gewesen oder war das schon ein längeres Projekt?
Oh, das ist ein schon so langes Projekt. Dieses Projekt, das begleitet mich als Thema. Sie werden jetzt lachen, aber das begleitet mich, seit ich ein Kind bin. Denn diese Geschichten hat tatsächlich mein Vater schon seit ganz langer Zeit mit mir geteilt. Also wo ich heutzutage als Mutter selber sagen würde, Mensch, du hast einer Sechsjährigen was erzählt? Also das sind Themen und Fragmente. Wenn ich auf die zurückblicke, verbinden die sich fast automatisch vor meinem inneren Auge mit meiner eigenen Kindheit. Und das führte mich quasi direkt auch zu dem Aufbau des Romans, der zur Hälfte in Kasachstan, Sibirien, wie man es damals genannt hat, 1945 und 1990 in Niedersachsen. Also es sind zwei Kindheiten, die da geschildert werden. Und ja, der Roman setzt in dem Moment ein, wo der Protagonist Josef Ambacher 80-jährig an Demenz erkrankt und die Tochter vor der Wahl steht, was nun zu tun sei, in dieses Vergessen hineinzugleiten oder ein letztes Mal versuchen, diese Geschichten irgendwie zu rekonstruieren, passend zu machen und dem Vater damit eine Kontur zu verleihen, wenn doch diese Kontur gerade droht zu entgleiten.
Dieser Vater in Ihrem Buch, der versagt sich, anders als Ihr Vater offenbar, jede Erinnerung, zerstört auch sogar, was an früher erinnert. Die Tochter versucht dann als Erwachsene, diese Erinnerungen wieder zusammenzutragen. Nun ist, es gibt ja dieses Phänomen des Schweigens von Generationen. In Nachkriegsdeutschland haben Kinder beispielsweise von ihren Vätern und Großvätern selten was über deren Tun und Lassen im Krieg gehört. Warum hat Ihr Vater über seine Verschleppungserfahrung mit Ihnen geredet?
Ja, warum hat er wohl geredet? Also, das kann ich, glaube ich, gar nicht wirklich konkret beantworten. Was ich weiß, ist, dass ich als Schriftstellerin sehr beeinflusst wurde. Einmal von meinem polnischen Großvater und von meinem Vater, die beides wirklich fulminante Erzählerfiguren waren. Die haben selber nicht geschrieben. Ich glaube, mein Vater hatte ein, zweimal den Gedanken zu schreiben und dazu ist es nicht gekommen. Die aber wahnsinnig gute Erzähler waren und die dann auch den nächsten Schritt vollbracht haben, nämlich aus diesen Erlebnissen, aus diesen Erinnerungen Geschichten zu machen. Also sie haben sie quasi storifiziert, wenn man so möchte. Das heißt, da hat man schon als Zuhörer bemerkt, dass diese Geschichten sich im Laufe der Zeiten veränderten, angepasst wurden, je nachdem, in welchem Verbund sie erzählt wurden mit anderen Geschichten oder wie die Erzählsituation gerade aussah. Also da wurde das Erzählen selber sichtbar. Auch das für mich eine wichtige Erkenntnis, die ich so in diesen Roman auch eingebaut habe, um ganz klar zu machen, ich, Sabrina Janisch, stelle mich nicht hin und behaupte genauestens zu wissen, wie das war 1945 in der Steppe in Kasachstan, sondern immer wieder auch diese Ebene als doppelten Boden einzuziehen. Schaut mal, hier geht es um rekonstruierte, teilweise deformierte, fiktionalisierte Erinnerungen.
Warum ist dieses Kapitel deutsch-russischer Geschichte, die Verschleppung einerseits nach Osten und dann aber auch die Rückkehr nach Deutschland, nach dem Krieg, bisher so selten erzählt worden? Das ist doch total spannend.
Ja, also verschleppt wurden an Zivilgefangenen, also junge Frauen, Kinder, Senioren. Man schätzt etwa konservativ 300.000 bis 800.000 Menschen, was ja wirklich eine ganz große Zahl ist. Und die sind teilweise in Arbeitslagern verschwunden in Zentralasien und zu einem anderen Teil einfach in der Steppe ausgesetzt. Und zu diesem zweiteren Teil gehörte auch meine Familie. Und ich denke, dass diese so brutale Ausgangssituation oder dauerhafte Situation in den Arbeitslagern so viele dahingerafft hat, dass nur wirklich wenige zurückgekehrt sind, um diese Geschichte zu erzählen. Und ein fast noch wichtigerer Faktor, was das Schweigen angeht, meine ich, ist der Faktor der Scham. Denn ganz viele der Zivilgefangenen mussten fürchten, zusammengefasst zu werden mit den Kriegsgefangenen. Ja, mit den teilweise Soldaten der Wehrmacht oder auch tatsächlichen Kriegsverbrechern, die alle 55 als Kriegsgefangene auch die Sowjetunion haben verlassen dürfen. Im selben Zuge, buchstäblich, ihre aller Wege führten über das Lager Friedland, das Auffanglager Friedland in der Nähe von Göttingen. Und von dort aus hat man sich weiter zerstreut in die verschiedenen Regionen Deutschlands. Also ich denke, da gab es die Scham einfach, irgendwie verwechselt zu werden oder darauf angesprochen zu werden, was man denn verbrochen hätte, dass man verschleppt wurde. Denn das hätte ja sicherlich einen Grund gehabt. Ich denke, darüber wollte man wenig sprechen. Nicht, weil man sich tatsächlich etwas zu Schulden hat kommen lassen, dreijährig oder als 20-jährige junge Mutter, sondern weil es auch generell eine Zeit war, Mitte der 50er, wo nicht viel gesprochen wurde, sondern vielmehr ums tatsächliche und auch psychische Überleben gekämpft.
Ihr Vater, Ihr Großvater aber haben später erzählt, nämlich Ihnen. In Ihrem Buch tritt die Erzählerin, die Tochter, zum Schluss eine Reise mit dem dementen Vater an. Und es bleibt offen, wohin. Nach Zentralasien, das ihn so geprägt hat und auch die Tochter ja geprägt hat, oder in die Östlichkeit?
Es wäre eine sehr schöne Fata Morgana, könnte man sich vorstellen, dass es tatsächlich zurückginge nach Zentralasien. Aber wer weiß, das habe ich bewusst offen gelassen.
Sie hätten es jetzt bei diesem Buch Sibir belassen können. War es unausweichlich als Ausgangspunkt zum Nachdenken über die östlichen Gemeinschaften?
Ja, ich denke, die letzten Jahre, in denen ich mich mit diesen Themen sehr intensiv befasst habe, die haben mir schon den Fokus verliehen, eben auf jene östlichen Communities. Ich denke, zu diesem Essay wäre es aber sicher nicht gekommen ohne den Ausbruch des Ukraine-Krieges. Denn da habe ich an der eigenen Haut und innerhalb der eigenen Communities, in denen ich stehe, hier an dem Ort, an dem ich lebe, da habe ich diese Erfahrung gemacht, dass plötzlich über ganz viel vermeintlich Trennendes hinweggesehen wurde, dass man gemeinsam stand und auch ganz viel runterschluckt und sich plötzlich aber solidarisierte und wie erstmalig wieder zusammenfand als Mitglieder einer Familie, die manchmal in der Vergangenheit irgendwie dysfunktional war, aber immerhin eine Familie und gemeinsam eine Krisensituation durchstand. Und das fand ich auf die beste Art und Weise unerhört.
Sabrina Janisch, zum Schluss nochmal, ist der Ukraine-Krieg eine Zeitenwende auch für die östlich geprägten Gemeinschaften in Deutschland?
Ja, ich denke, es ist eine Zeitenwende. Ich denke, es gibt für den Moment noch eine Art Wir-Gefühl. Es ist im Moment noch, denke ich, zeitlich sehr, sehr beschränkt. Es bleibt abzuwarten, wie lange dieses Gefühl innerhalb dieser Not- und Krisensituation anhält. Es ist eine Chance. Ich bin gespannt, was wir daraus machen.
Vielen Dank, Frau Janisch.
Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.
Das Gespräch mit Sabrina Janisch können Sie nachhören auf der Webseite von rbb24 Inforadio in der Rubrik Debatte. Sabrina Janischs Roman über die Suche nach Heimat trägt den Titel Sibir und ist gerade bei Rowohlt Berlin erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.